Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Und einen lieben Gruß auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria in Südtirol. Wie kann ich als Laie seelsorgerlich tätig werden? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen. Seelsorge, das ist doch was für Seelsorger. Das heißt für den Profi, den Priester oder den Therapeuten. Oder? Kann Seelsorge auch etwas für Laien sein und wie? Sehr viele Menschen leiden heute unter Nöten. Das ist Nöte körperlicher Natur, psychischer oder seelischer Natur. Gibt es da überhaupt genügend beruflich ausgebildete Menschen, die helfen können? Könnten diese vielleicht für die großen Probleme zuständig sein und die Laien für die kleinen? Wenn man bejaht, dass Laien seelsorgerlich tätig sind oder sein sollen, wie können sich Laien dann auch ausbilden? Wie können sie da eine Fortbildung bekommen? Und wenn wir dann da in das Thema einsteigen, wie reagieren Menschen überhaupt darauf, wenn sie merken, dass sie Hilfe brauchen? Das sind Fragen, die wir uns heute stellen wollen. Merken das diese Menschen überhaupt? Kann man ihnen auch da schon helfen? Und wenn, wie kann ich ihnen dann gerade auch aus christlicher Sicht als Laie helfen? Darum geht es heute hier in der Lebenshilfe und darüber sprechen wir mit Walter Nitsche. Er ist Seminarleiter und Buchautor und uns aus Birkenfeld zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Nitsche.
Gott, Herr Klose, grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Sie sind Buchautor, Sie haben 15 Bücher geschrieben, in denen schon in viele Sprachen übersetzt worden sind. Da geht es vor allem auch um Ehetherapie Themen, die Sie in Ihren Seminaren eben auch darbringen. Sie sind mit Iris verheiratet, mit ihr haben Sie auch viel schon gemeinsame Seelsorgearbeit gemacht. Sie haben 4 Kinder und mein letzter Stand war, dass Sie 2 Enkel
ja
immer noch haben.
Stimmt, okay.
Sie haben schon in Österreich, in der Schweiz gelebt und jetzt in Deutschland. Sie leiten mit Ihrer Frau zusammen den christlichen Partnerschaftsdienst und organisieren da Hilfe für junge Menschen, dass sie, oder vielleicht auch ältere Menschen, dass sie eben einen Partner fürs Leben finden. Und sie haben in ihrer langjährigen Tätigkeit immer eben auch Seelsorgearbeit betrieben und auch Seminare zum Thema Seelsorge gemacht. Ihre Seminare gehören der Grundausbildung bei der ASB, das ist die Arbeitsgemeinschaft seelsorgerlicher Berater.
Ja.
Und da sind sie auch als persönlicher Berater und Coach tätig und die wird wahrscheinlich auch diese Seminarausbildung auch im Rahmen dieser Sendung zur Sprache kommen. Aber gleich mal die Einstiegsfrage, Herr Nitsche. Ja, wissen das, sollte Seelsorge, das ist ja ein heikles Feld, sollten das nicht wirklich professionell ausgebildete Leute machen?
Ja, das ist so die Einschätzung, auch die innere Einstellung, die wir überall vorfinden. Und ich möchte dazu einen amerikanischen gläubigen Psychotherapeuten zitieren. Der sagte, in der örtlichen Kirche hat er vor allen Dingen 3 Reaktionen festgestellt. Erstens, zurechtweisen, also wenn jemand mit einem seelsorglichen Problem kommt, zurechtweisen. Zweitens, zurückweisen oder drittens, weiterverweisen, eben dann an einen Fachmann. Nun denke ich, es braucht Fachleute mit einer gewissen Ausbildung. Aber auch diesen Fachleuten sind Grenzen gesetzt. Und da möchte ich natürlich im Laufe der Sendung ganz konkret darauf eingehen. Warum aber dieses Thema, warum haben wir jetzt dieses Thema gewählt, dass Laien seelsorglich tätig sein sollen? Ich denke, wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, da liest Jesus Christus in der Synagoge von Nazareth, das steht im Lukas-Evangelium Kapitel 4, da liest er aus dem Propheten Jesaja vor, Kapitel 61. Er sagt, wir sind gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gefangenen Befreiung zu predigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, zu predigen das angenehme Jahr des Herrn. Ich weiß nicht, ob das nur körperlich gemeint ist. Ich glaube nicht. Zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, das ist genauso als ein, ich sage, ein biblischer Befehl an uns, wie Galater 6,1, wenn ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wurde, so hilft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Da sehen wir also, dass das Wort Gottes, dass uns die Heilige Schrift grundsätzlich auffordert, seelsorglich tätig zu sein, nämlich als Laien. Seelsorgliche oder psychische Probleme, die ins Medizinische gehen, also wenn einer Depressionen hat, weil er Vitamin B-Mangel hat, zum Beispiel, oder weil irgendwelche Stoffe im Gehirnstoffwechsel fehlen, da braucht es natürlich einen Mediziner. Das wäre jetzt der Fachmann. Tatsache ist aber, dass gerade die professionellen Therapeuten und Seelsorger, sei es Priester, sei es Psychotherapeuten, dass die einfach sehr rar sind und eine Wartezeit von einem halben bis einem dreiviertel Jahr haben. Das wird uns auch jeder Priester bestätigen, wenn er allen sehr viel Zeit, die nötig wäre, widmen würde. Es geht gar nicht. Man muss sich nur vorstellen, bis ich als klinischer Psychotherapeut arbeiten kann, also auch die Kassen das zahlen. In Deutschland ist es mindestens so, da muss ich ja entweder Arzt sein oder Diplompsychologe. Und jetzt muss ich nochmals ein Zusatzstudium machen für Psychotherapie. Das muss ich selbst bezahlen, weil das kann ich nicht an der Uni lernen, sondern in Akademien. Brauche Supervisoren, die auch nicht billig sind. Wer macht das schon? Und deshalb wird je länger, je mehr auch diese Zahl von Fachleuten immer geringer werden. Aber das ist nicht unser Schwerpunkt, sondern worauf ich jetzt hinaus möchte, auch diese Fachleute kommen jetzt ans Grenzen. Und die Grenzen, möchte ich sagen, das ist die Scham. Warum das Laien seelsorglich tätig sein sollen, ist, wenn man in eine ganzheitliche seelsorgliche Beratung kommt als Laie, kann man Voraussetzungen schaffen, die nicht mal der Fachmann hat. Und diese Voraussetzung, die ist ganz einfach. Das heißt, dass der Gegenüber, der Ratsuchende oder der Klient, der muss ein Erlebnis machen können, nämlich völlig und total angenommen sein. Und das ist der Vorteil, ich möchte mal so sagen, den Laienseelsorger haben können. Beim Fachmann kommt der Ratsuchende an die Grenze der Scham. Und interessanterweise lesen wir das wieder in der Heiligen Schrift, in Genesis, da haben sich Adam und Eva versteckt, weil sie Angst hatten und weil sie sich schämten. Und das sind zwei Probleme in der Tiefe der Seele eines Menschen. Er hat Ängste und er hat Scham. Und die eigene Seele wird sich nicht öffnen gegenüber einem Menschen, wo ich nicht sicher sein kann, also es läuft unbewusst ab, wo ich nicht sicher sein kann, dass ich die Schamgrenze überschreiten darf, mich ganz öffnen darf, ohne Angst, abgelehnt oder verurteilt zu werden. Und diese Grundlage können Laienseelsorger sogar noch besser schaffen. Und wie es dann weitergeht, da werden wir uns im Lauf der Sendung natürlich noch drüber unterhalten. Aber das ist mal jetzt zuerst die Grundlage, quasi mal so die Antwort auf Ihre Eingangsfrage.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt eben, wie fühle ich mich dann oder wie kann ich mich in so einem Gespräch öffnen? Da würde ich sagen, ja gerade wenn man sich einem beruflichen Therapeuten öffnet oder einem Priester, da weiß ich ja, das sind geschulte Leute, die behalten das auch für sich. Es gibt ja auch das Beichtgeheimnis und das, also das bleibt dann wirklich in diesem Rahmen drin, da ist ja auch ein Schutz da. Ja. Und dann müsste es doch eigentlich leichter fallen, auch eine Schamgrenze zu überwinden, als jetzt vielleicht in einem schnellen Gespräch in der Gemeinde oder so, wo ich mal mit jemandem ins Gespräch komme.
Das ist richtig. Und da haben Sie gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. In einem schnellen Gespräch in der Gemeinde wird keine echte Öffnung da sein. Das geht nur über Beziehung. Das heißt, diese, nennen wir es jetzt einfach mal Laienseelsorge, die eine ganzheitliche Seelsorge sein soll, die muss zuerst die Grundlage schaffen, dass der andere Vertrauen haben kann. Und da geht es nicht nur darum, dass ein Beichtgeheimnis gewahrt bleibt oder dass der andere eben Rechtsanwalt meiner Seele ist und deshalb kein Wort nach außen dringen lässt. Das ist natürlich bei der Laienseelsorge genau dieselbe Voraussetzung. Aber allein, dass der was nicht weiter sagt, ist noch zu wenig. Das macht die Seele nicht bereit, sich zu öffnen. Das ist noch zu wenig. Es ist was anderes, wenn ich weiß, der sagt nichts weiter, oder der hat eine Haltung mir gegenüber, dass er jetzt nicht nur mein Problem sieht oder meine Blockade, und jetzt werden wir natürlich schon praktisch, was diese ganzheitliche Laienseelsorge überhaupt auszeichnet, nämlich ich sehe nicht das Problem des anderen, sondern ich sehe zuerst die Schätze, das Potenzial, die Schönheit des anderen, so wie unser Schöpfer, so wie Gott das in diesen Menschen hineingelegt hat, egal welche Symptome dieser jetzt hat. Das ist was noch viel grundlegenderes als ein Beichtgeheimnis, natürlich bleibt gewahrt, auch beim Psychotherapeuten, das gehört dazu. Aber das ist nur ein kleines Mosaiksteinchen im gesamten Bild. Und deshalb, wie Sie zu Recht sagten, Herr Klose, ein schnelles Gespräch in der Gemeinde ist keine Seelsorge. Denn da sind wir dann wieder beim Zurechtweisen oder Weiterverweisen oder sogar Zurückweisen. Man erhebt manchmal sogar den moralischen Zeigefinger. Jemand hat sich ein bisschen geöffnet. Jetzt kommt schon die Zurechtweisung. Das ist nicht in Ordnung. Oder das solltest so und so machen. Das hat mit ganzheitlicher Seelsorge überhaupt nichts zu tun. Das ist das Übliche. Und das haben Sie absolut richtig erkannt. Das hilft auch dem Ratsuchenden nicht weiter. Also diese Grundlage wird zuerst mal geschaffen durch Beziehung. Und nun wissen wir ja auch von der modernen Psychologie, dass nur 15-20%, was ich sage, kommt beim anderen an. Und was der andere vor allen Dingen intuitiv erfasst, sind die sogenannten nonverbalen Signale, die ich aussende. So wie Jesus Christus es sagt, das, was im Herzen ist, das kommt raus. Und wenn ich einen anderen Menschen liebend anschaue, wenn ich eine Haltung ihm gegenüber habe, vor mir steht ein ganz wertvoller, von Gott geschaffener Mensch, dann merkt er das. Und mein Ziel ist es, ist natürlich schon ein zweiter Punkt jetzt, was ist das Ziel überhaupt von Seelsorge, hängt jetzt damit zusammen, auf dieser Grundlage, also ich schätze den anderen wertvoll an, ich sehe ihn ganz, ganz, ganz kostbar, als kostbares Geschenk Gottes an, ich sehe seine inneren Schönheiten anlagemäßig und alles andere sind nur Blockaden, was dann in der Seelsorge man auch dann dran nimmt. Aber wenn dieses, ich sag mal, Vertrauensverhältnis, ich möchte hier sogar das Wort nehmen, das Lawrence Scrapp auch gebraucht hat, ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut ist. Das ist das, was der Professionelle gar nicht darf oder gar nicht sollte. Und aufgrund dieses freundschaftlichen Verhältnisses ist viel mehr als der behält meine Geheimnisse. Sondern dem bin ich wichtig, der hat Interesse an mir, der möchte mich jetzt bei der Hand nehmen und ein Stück mit mir gehen. Jetzt kommen wir zum Ziel. Ja, wohin? Dass jetzt die Probleme oder Problemchen aus dem Weg geschafft werden. Nein, das Ziel ganzheitlicher, christlich fundierter Seelsorge heißt, ich möchte dem anderen dazu verhelfen, zu dem zu werden, zu dem heranzureifen, wie Gott ihn sich erdacht hat. Weil da weiß ich, da ist dem Einzelnen am besten geholfen. Da kommt er zum erfüllten Leben. Ich als überzeugter Christ muss sagen, natürlich, ich weiß nicht, wie das ohne Gott gehen soll. Also auch wenn wie säkulare Psychotherapeuten, wie die das machen wollen, können sie gar nicht, wenn viele überhaupt nicht an Gott glauben. Die können natürlich Menschen auch in ihrem Bereich helfen, aber da sehen wir schon wieder Grenzen. Hier geht es um was Existenzielles, hier geht es auch um was ein ganz anderes Ziel. Ich nehme jetzt, damit wir nicht so in der Theorie stehen bleiben, möchte ich noch ein praktisches Beispiel nehmen. Da leidet, habe ich jetzt so im geistigen Auge vor mir, 40-jährige Frau an starken Depressionen. Sie geht zum Psychotherapeuten. Ja, ist ja ganz wichtig, er muss auch abklären, hat die zum Beispiel Vitamin B-Mangel oder nicht. Und der arbeitet dann analytisch, hat aber keine Therapieerfolge. Und dann geht sie zum Kreis von Christen, die sich innerlich verpflichtet haben, wir möchten Menschen seelsorgerlich begleiten. Und da wurde zuerst ein freundschaftliches Verhältnis geschaffen. Da bekam diese Frau Vertrauen. Und sie staunte selbst, wie ihre Seele plötzlich Dinge, bei ihr waren vor allen Dingen Verletzungen aus früherer Zeit, offenbar machten, auch Dinge, deren sich selbst geschämt hat, obwohl man ihr selbst Schmerz zugefügt hat, konnte sie gar nichts dafür, trotzdem war große Scham da. Und jetzt, nachdem die Seele so offen war, jetzt konnte man ganz konkret Verletzungsarbeit beginnen mit dem Ziel, wir wollen diese Frau, also das Ziel von diesen begleitenden Christen, wir möchten dieser Frau dazu verhelfen, dass sie zu einem erfüllten Leben mit Gott kommt. Das war die Grundlage, auf Angenommensein, das war das Ziel. Und jetzt konnte man ganz anders arbeiten. Der Psychotherapeut, bei dem sie war, der hatte nur das Ziel, die Depression muss weg. Die ganzheitlich seelsorglich arbeitenden Christen, die sagten halt, wir halten es da mal mit C.G. Jung, die Depression ist wie eine Dame in Schwarz. Und die laden wir ein, an den Tisch zu kommen, wenn sie an die Tür klopft, und fragen uns, was hast du uns zu erzählen? Und nicht gleich wegschicken. Ja, und die Schätze hinter diesem Schmerz der Depression, die waren dann schon gewaltig. Durch die Depression hat die Seele sich ja gewehrt, hat sie nach Hilfe gerufen. Und der Schmerz hinter dieser Depression, hinter diesem Hilferufen, der wurde dann auf dieser Grundlage des Angenommenseins, der liebenden Freundschaft, konnte der lokalisiert werden als Blockade für eine Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde sagen, so hätten wir mal praktisch ein Beispiel mal ein bisschen den Unterschied. Jede Persönlichkeit ist ja auch sehr facettenreich und jeder Fall ist anders. Aber dann wir sehen, worum geht's bei Laienseelsorge. Da geht es nicht zuerst um ein Wissen, wie gehe ich eine pathologische Situation an, sondern wie schaffe ich einen Raum, wie schaffe ich eine Beziehung zum Herzen eines anderen Menschen, damit er vertrauen kann. Und zu diesem Vertrauen gehört natürlich dazu, was Sie am Anfang erwähnt hatten, Herr Klose, dass alles Besprochene streng geheim bleibt. Ist überhaupt keine Frage. Aber es geht jetzt weiter. Hinab in die Tiefen der Seele, auch in Schambereiche, und dass man das dann annehmen kann. Traget einer des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Im Galaterbrief 6, Vers 2, dieser Ausspruch, der sagt schon etwas nicht von der professionellen Distanz zu der Problematik, auch nicht zur Person, sondern spricht doch eher von Identifikation, von Freundschaft. Traget einer des anderen Lasten. Ja, ich tauche voll hinein in die Persönlichkeit, auch in die Problemkonstellation des anderen. Und dadurch schaffe ich dann diese wichtige Grundlage mit diesem Ziel.
Das finde ich jetzt schon ein ganz wichtiger Punkt, weil Sie gesagt haben, ein professioneller Therapeut, der würde gerade nicht auf Freundschaft gehen, sondern lässt die Distanz stehen. Ja. Ein wichtiger Weg für Sie jetzt in der ganzheitlichen christlichen Seelsorge ist eben auch diese Beziehung, diese Freundschaft aufzubauen. Richtig. Das bedeutet, es ist aber doch immer klar, also einerseits bedeutet das, es ist ein längerer Prozess, in dem man regelmäßig einen Menschen begleitet, aber es ist doch immer auch klar, dass es ein Seelsorgeverhältnis ist. Also wenn Sie von Freundschaft sprechen, irgendwann, wenn man sich dann befreundet, geht man zusammen vielleicht mal in ein Kino und macht Theater oder solche Dinge und hat auch so Zeit miteinander, das kann man ja vielleicht auch machen, aber in dem Moment, wo es um die Seelsorge geht, ist es klar, das ist ein ganz klar definiertes Verhältnis, oder?
Da sind die Grenzen zum Teil schon etwas verschwommen. In der Grundausbildung für Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglich Berater, da kommt der Begriff der Schoschbin-Freundschaft dazu. Das ist etwas, was Johannes der Täufer, Johannes-Evangelium sich nennt. Er ist der Freund des Bräutigams. Da wird halt Freundschaft etwas anders definiert. Also wenn ich sage freundschaftliches Verhältnis, heißt das nicht, wir gehen zusammen ins Kino. Sondern nach diesem Begriff der Schoschbin-Freundschaft, wie die Heilige Schrift in uns zeigt, ist auch wieder vor allen Dingen ein Ziel damit verbunden. Wie David und Jonathan es getan hat. Also wir wollen jetzt nicht über Freundschaft reden, aber die waren vor allen Dingen verbunden, nicht weil sie gemeinsam Pilze sammeln sind oder ins Kino gegangen sind, hat es eh noch nicht geklappt, sondern weil sie verbunden waren in demselben Ziel. Ja, weil sie begeistert waren von ihrem Gott und bereit waren, Risiken einzugehen, sogar ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um der Ehre Gottes willen. Das hat sie verbunden. Und das ist der Begriff der Heiligen Schrift, der Schospin, Freundschaft. Und wenn ich natürlich jetzt hier von freundschaftlichem Verhältnis rede, dann meine ich von der Definition her mehr diese Schospin-Freundschaft, dass man weiß, da ist ein Freund meiner Seele, da bin ich nicht der, der von, ja, ich möchte so sagen, der andere ist nicht der vollkommene oder der ideale, barmherzige Samariter, der sich zu mir, dem Verletzten, herabbeugt, sondern da wird automatisch eine gleiche Ebene geschaffen. Da weiß der Ratsuchende, der zu mir kommt, hallo, ich bin nicht besser als du. Ja, und ich möchte mit dir jetzt diesen Weg gehen, wie ein Freund deiner Seele. Nicht, dass wir gehen nicht mal zusammen Pizza essen, ja. Könnt ihr auch sein, ja. Egal. Das spielt da überhaupt keine Rolle. Und dieser Freund der Seele, das sehen wir, das haben Sie richtig auch da jetzt schon zum Ausdruck gebracht. Ein professioneller Seelsorger, Psychotherapeut, der kann das gar nicht schaffen, weil der hat, was weiß ich, 5 oder 6 Termine am Tag. 50 Minuten oder Doppelstunde und dann kommt schon der Nächste. Es ist weder seine Aufgabe, also ich sage das ja nicht kritisierend, dass er da einen anderen Weg geht. Er kann das gar nicht. Er darf das nicht, weil sonst könnte er gar nicht mehr professionell arbeiten. Mhm. Und deshalb die Laienseelsorge, die sogenannte ganzheitliche Seelsorge von Laien, die über diese Schiene geht, die braucht Zeit. Und da kann ich nicht sagen, ja, okay, nach der Heiligen Messe am Sonntag, komm 50 Minuten zu mir, dann reden wir über deine Probleme. Das ist nicht ganzheitliche Seelsorge. Das könnte ich beim professionellen Psychotherapeut machen, ja. Das sagt, oder ich muss das machen. Um 16 Uhr haben sie einen Termin, um 17 Uhr kommt der Nächste. Und das ist da das, was letztlich notwendig ist und für manchen auch nur die Chance, aber wir als Christen verpassen unheimlich viele Chancen, dass Heilungsprozesse angeregt werden. Jetzt nehme ich mal einen ganz anderen Ausdruck, jetzt sage ich mal, durch diese ganzheitliche Freundschaftsseelsorge. Viele würden da bereit sein, das zu tun, aber sie wissen nicht wie. Weil da gehört noch ein bisschen Handwerkzeug natürlich dazu. Oder lassen Sie mich noch einen ganz neuen Begriff hier einführen. Ich würde sagen, das ist Seelsorge unter der Leitung des Heiligen Geistes. Da wären wir jetzt schon praktisch dran, wenn Sie einverstanden sind, dass ich das noch erwähne.
Ja, das wäre jetzt wichtig. Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass in der christlichen Seelsorge auch der Aspekt dazu kommt, dass Gott ins Spiel kommt, dass er auch mit eine Wirkung erzielen kann in diesen Gesprächen. Wie kann das funktionieren, wenn Sie sagen, Seelsorge mit dem Heiligen Geist?
Ja. Es gibt vom Heiligen Geist gewirkte Assoziationen. Ich möchte das ganz einfach sagen. Es kann doch sein, dass in einer schweren Situation, das haben viele von uns schon erlebt, viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch, schwere Situation, da fällt Ihnen ein Liedvers ein, vom Kirchenlied. Oder da fällt Ihnen ein Wort aus dem Psalmen ein oder sonst ein Wort aus der Heiligen Schrift, das Ihnen zur Ermutigung, zur Hilfe wird. Und ich glaube, das sind Erinnerungen, Assoziationen, die der Heilige Geist schafft. Bei der Seelsorge mit dem Heiligen Geist ist es nun so, auf dieser Grundlage des Angenommenseins, also das muss zuerst im Herzen des Seelsorgers sein, sonst geht es nicht weiter. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich jetzt über die praktischen Dinge rede, dann setze ich das immer voraus. Da muss fast eine Begeisterung sein für den Ratsuchenden, weil man seine Schönheit, die Gott in ihn hineingelegt hat, sieht, ihn annimmt, so wie er ist, ihn geistlich gesehen umarmen kann, ohne zurückzuschrecken oder ohne sich zu ekeln. Das ist die Grundlage. So, und jetzt sagen ja viele Laien, ja, ich habe Angst, wenn der mir jetzt was sagt, was soll ich tun? Jetzt kommt der eine mit Eheproblemen, der andere mit Depressionen, der dritte mit irgendwelchen Süchten, mit stofflichen Süchten oder Pornosüchte oder Beziehungssüchte, was es alles gibt. Da bin ich natürlich jetzt als Laie eigentlich völlig überfordert. Wenn ich aber diese Grundlage geschaffen habe, dann brauche ich nur wenige biblisch saubere, möchte ich sagen, therapeutische Konzepte. Die muss ich natürlich lernen. Aber so eine Grundausbildung, die braucht nicht länger als insgesamt 14 Tage. Ob man die jetzt in Wochen macht oder in Einzelseminare, spielt keine Rolle. Arbeitsgemeinschaft Seelsorgliche Berater hat dieses Konzept. Und in solchen 14 Tagen bekomme ich so viele therapeutische Konzepte, dass wenn ich jetzt im Gebet mit diesem Menschen rede, jetzt erinnert mich der Heilige Geist, schau, der braucht das Konzept. Das ist jetzt wiederum der Vorteil vom ganzheitlich seelsorglichen Ansatz. Wissen Sie, wenn ich Transaktionanalyse studiert habe, dann bin ich hier Fachmann, aber kenne jetzt vor allen Dingen nur das therapeutische Konzept der Transaktionsanalyse. Habe ich kognitive Verhaltenstherapie studiert? Ist sehr gut, ist wunderbar. Jetzt kenne ich das Konzept der kognitiven Verhaltenstherapie. Und so weiter und so fort. Der Laienseelsorger hat keines ausführlich studiert, oder eines von mir aus, aber hat jetzt zusätzlich noch dieses ganzheitliche Konzept, damit ihn der Heilige Geist erinnern kann. Ich sag's mal jetzt nur ganz profan. Hier brauchst du eine Beißzange und hier einen Hammer und hier eine Säge. Also der depressive Mensch, es gibt kein Schema, dass ich sagen kann, ja, Depressionen werden so behandelt. Der eine gibt Medikamente oder Psychopharmaka, der dritte redet von Schuld, der vierte, Sie wissen ja, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Nein, vor mir steht eine ganz individuelle Persönlichkeit mit ihren ganz individuellen Problemen. Und jetzt bei diesem annehmenden Gespräch, bei dieser ganzheitlichen Seelsorge, da offenbart der Heilige Geist jetzt die Zugangswege zum Problem. Vielleicht sehe ich da jetzt, wie dieses Bild, das ich bereits erwähnt habe, die Depression, das ist hier jetzt die schwarze Dame, die muss man mal einladen. Erzähl mal, hören wir mal auf, dem Schmerz davon zu flüchten, indem ich eine halbe Flasche Cognac trinke jeden Abend, sondern setze ich mich jetzt mal dem Schmerz aus. Und ich tue das mit dir, dem Ratsuchend, als Freund an deiner Seite. Du darfst bei mir weinen, du darfst dich an meiner Schuld ausweinen, damit ich an das Eigentliche komme. Und jetzt erinnert der Heilige Geist an eines der verschiedenen Konzepte beispielsweise und sagt, hier bedarf Verletzungsarbeit. Oder es kann auch heißen dann, halt hier geht's jetzt um Lügenbotschaften, die dieser Mensch schon als Kind immer eingetrichtert bekommen hat. Du bist nichts wert, du kannst nichts, aus dir wird mal nichts. Das ist was ganz anderes. Und er weiß jetzt, in einfachen Dingen mit denen Sachen umzugehen. Und da hat er ein ganz ganzheitliches Konzept. Oder der dritte denkt magisch. Oder der vierte ist derart in Minderwertigkeitskomplexen verstrickt. Und der fünfte, der braucht einen Schub von Verhaltenstherapie. Und das sehen wir, wenn jetzt, angenommen, ja, nach der Kirche wird die Therese auf so einen Laienseelsorger zukommen und sagen, du, ich muss dir was sagen, ja, eben, ich trinke jeden Abend eine halbe Flasche Cognac. Verhaltenstherapie wäre, sagen, du, ich helfe dir. Wir werden mal die Cognacflaschen aus deiner Wohnung werfen. Ruf mich immer an, wenn du in Versuchung kommst. Aber der ganzheitliche Seelsorger wird sagen, du komm, wir reden mal ausführlich darüber. Und jetzt versucht er, den eigentlichen Kampf der Seele dieser Frau zu erfassen. Versucht, aufgrund dieser Liebe und Annahme in die Tiefe der Seele mit hinabzusteigen. Und da kommt er plötzlich drauf, oh, das ist so ein tiefer Schmerz. Und diese Frau will durch ihre abendliche Cognac-Trinkerei eigentlich nur diesen Schmerz lindern, den Schmerz nicht mehr erleben müssen. Also habe ich einen ganz anderen Ansatz. Ganz anderer Ansatz. Nicht wie auf die Cognacflasche weg, das kommt schon mal. Aber wahrscheinlich später erst. Kommt auf den Grad an. Und das wären jetzt so Beispiele. Und da sieht man schon, dass diese Wege andere sind als bei der professionellen Psychotherapie. Aber dazu gehört auch, dass jetzt diese, ich habe sie jetzt Therese genannt, also wenn ich mit der rede, dass sie auch sagen, oh, Moment, da sind zum Beispiel Psychosen vorhanden. Und da sage ich der Therese, schau, ich lasse dich nicht gehen, aber hier müssen wir einen Fachmann mit einbeziehen. Bestes Beispiel, Traumatherapeuten beziehe ich manchmal auch mit ein bei schweren Verletzungen, gerade seelischen Verletzungen der Kindheit, mit traumatischen Erlebnissen. Und das gehört auch zu einer Ausbildung, dass ich weiß, hier sind Grenzen für mich. Und jetzt sage ich, und das ist was anderes als weiterverweisen, nicht ich habe mit dir nichts mehr zu tun, geh zum Fachmann, sondern ich bleibe als dein seelsorglicher Freund an deiner Seite, aber wir ziehen jetzt einen Traumatherapeuten dazu. Wir brauchen den. Weil da sind wir beide jetzt hier überfordert, wenn die Seele jetzt wirklich solche Geheimnisse dann preisgibt. Und diese ganzheitliche Laienseelsorge steht nicht im Widerspruch und auch nicht in Konkurrenz zur professionellen Psychotherapie. Aber sie geht einen ganz anderen Weg, sie schafft auch eine ganz andere Grundlage. Und der Professionelle, der sehr dankbar dafür sein wird, normalerweise, der wird hinzugezogen für die fachlichen Fragen. Also die Arbeitsgemeinschaft Seelsorge, die Berater selbst, hat auch als Supervisor für die, die es brauchen, einen Mediziner, der Psychiatrie auch studiert hat, eine Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das braucht es schon. Aber nicht denen alle weiterverweisen und die brechen dann unter der Last der Anfragen zusammen. Das ist ja das Bild hier in Deutschland. Manche gehen dann erst gar nicht hin. Sondern dass man sich deren speziellen Kenntnisse bedient, um bei dieser ganzheitlichen, ich sag wieder, Freundschaftsseelsorge oder Schospin-Seelsorge hier gute Hilfe und Impulse zu bekommen.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Walter Nitsche, Buchautor, Seminarleiter, Leiter des christlichen Partnerschaftsdienstes und eben vor allem auch in der christlichen Seelsorge tätig. Heute unser Gesprächsgast und unser erster Hörer, der anruft, ist der Herr Demel aus Krumbach. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich fand diese Ausführungen des Herrn Nitsche sehr interessant. Möchte aber nachfragen, das kann ja wohl nicht jeder machen, der braucht ja wohl eine Berufung und das, er muss ja selbst auch eine in sich gefestigte Persönlichkeit sein, sonst kann er ja auch mehr schaden vielleicht als nützen und dann schien mir eine Ausbildung von 14 Tagen doch relativ gering, also ich habe da schon auch gewisse Bedenken, wenn Sie das so akzeptieren.
Herr Demel, das ist wunderbar, was Sie hier sagen. Denn das ist das Thema noch, die Voraussetzungen dafür. Man kann tatsächlich nicht innerhalb von 14 Tagen zu einer gefestigten Persönlichkeit werden. Innerhalb von 14 Tagen kann nur eine reife oder gefestigte Persönlichkeit Werkzeuge lernen, die diese Person dann einsetzen kann. Und da möchte ich für Ihre Bestätigung, ich bin sehr froh jetzt, dass diese Frage gekommen ist, wenn wir die vergessen hätten, das wäre tatsächlich katastrophal gewesen, diesen Dr. Lawrence Crabb noch zitieren, der sagt, wir können nicht einfach mit edlen Absichten in die Welt hinausgehen, solange wir selbst innerlich allein oder unreif bleiben, unerkannt, unerforscht, unentdeckt und unberührt. Das Leben Gottes strömt nicht von uns zu anderen über. Nur selten sprechen wir dann mit Vollmacht in das Leben eines Menschen hinein. Und er sagte etwas, das natürlich die Voraussetzung jetzt ist, also nicht die Grundlage für die Seelsorge, sondern die Voraussetzung des seelsorgerlich arbeitenden Menschen, ich möchte das ganz einfach und profan sagen, er muss Überfluss haben. Es gibt viele, die gehen in diese Seelsorge, weil sie selbst Mangel haben, und als Seelsorger meinen, durch ihre Tätigkeit, auch als Laienseelsorger, würde diese Mangel gestillt. Da geht es dann auch um Fragen wie Kompensation von Minderwertigkeitsgefühlen, der Wunsch, Nähe zu erleben. Und wenn sich ein anderer mit seinen Problemen mir anvertraut, dann erlebe ich ein Stück weit Nähe. Das wäre alles kontraproduktiv. Sondern da möchte ich sagen, Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 10, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben im Überfluss hat. Also der Laienseelsorger selbst muss Leben im Überfluss haben. Nicht nur geistliches Gespür, sondern selbst in sich hinein so ein Überfluss aus seinem Leben mit Gott heraus, dass er es gern überfließen lässt an andere. Wenn der andere sonst dazu benutzt wird, einen eigenen Mangel auszufüllen, da geht's schief. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, also was sind die Voraussetzungen jetzt des Laienseelsorgers?
Und wie spürt das jemand, dass er dazu berufen ist?
Zum Beispiel, wenn er, möchte sagen mit dem Propheten Jesaja, wenn das in ihm brennt, ich habe so Überfluss, ich habe selbst natürlich, also ich muss da schnell was anderes sagen, diese praktizierenden Laienseelsorger, die ich jetzt von der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglich Berater erkenne, das sind Menschen, die selbst Heilung erlebt haben und deshalb fasziniert sind von diesem Weg nach der Heiligen Schrift, von dieser ganzheitlichen Seelsorge, dass sie das dann gerne auch an andere weitergeben. Aber nach Heilungsprozessen, also wenn Erfüllung da ist, und dann ist ein tiefer Wunsch da, eigentlich so wie bei anderen Berufungen auch, ja. Da hat einer den tiefen Wunsch, ich möchte als Priester armen Lateinamerikanern zur Verfügung stehen, ja. Das ist mal das. Aber das wird er nicht, um einen Mangel auszufüllen, ja. Weil er sonst mit seinem Leben nicht zurechtkommt, sondern aus einem Überfluss heraus. Und so ist es bei der ganzheitlichen Seelsorge auch. Und dann also nach diesen 14 Tagen Grundausbildung, da wird der Einzelne ja auch dann mit einem Supervisor oder mit einem Coach dann in Zusammenhang gebracht, der natürlich das persönlich mit ihm auch abcheckt, ja, der ihm dann auch knallhart sagen würde, du, dir würde ich das nicht empfehlen, werde du erstmal innerlich heil. Da sind noch so viele unverarbeitete Verletzungen, halte dich da zurück. Nur die Grundlage, die kann jeder machen. Das war sowieso ein Wunsch von mir, dass jeder Christ auf dieser Grundlage anderen Christen begegnet, auf der Grundlage der Liebe und Annahme, dass man nicht das Schlechte oder das Negative beim anderen zuerst sieht, sondern ihn anschaut als wunderbares, von Gott kreiertes Geschöpf. Da wird man ja noch nicht tätig, aber diese Haltung schon bringt was ganz Positives rüber. Aber Herr Demel, Sie haben völlig recht, Voraussetzungen müssen natürlich da sein.
Ja, also Sie haben meine Frage sehr gut beantwortet und ich würde Ihnen da zustimmen, dass diese Basis für alle notwendig ist, wie man dem Nächsten begegnet. Ich bedanke mich sehr herzlich.
Gerne, danke auch, Herr Demel.
Vielen Dank, Herr Demel. Und unsere nächste Hörerin ist die Frau Schwassi aus Stuttgart. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Jewesi. Frau Jewesi, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig zu sprechen, aber ist okay. Ich wollte mich bedanken bei Herrn Nitsche für den Vortrag und ich wollte auch sagen, dass ich persönlich diese Seelsorge erlebt habe und zwar nicht von jemand anderem, sondern ich habe selber schon immer diese Berufung oder diese Begabung, andere zuzuhören und einfach weiterzuhelfen. Und als ich selber also in Not geriet, konnte ich mein Therapeut nur arbeiten, indem ich immer wieder also das, was ich für andere angewendet habe, auch für mich angewendet habe. Einfach immer diese mich tief in Glauben zu verankern und daraus eben einfach, diese Annahme Gottes, ja.
Wunderbar.
Und dann ihm sagen, okay, und in diesen Haltung, da kann jetzt quasi die Operation an mir vollzogen werden.
Wunderbar,
diese therapeutische. Ja. Mhm. Aber die Frage jetzt für mich konkret ist, wie kann man in seine Gemeinde, in seine Pastoralgemeinde zu so einem Dienst der Seelsorge kommen? Weil also es bringt nicht, wenn man also so eine Begabung und sogar ein Seminar macht, nur musste die Gemeinde einfach den Rahmenbedingungen dafür schaffen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sowas wäre, also ein Zunisten im Bereich Caritas, aber wie haben Sie da einfach Empfehlungen, wie man sowas einfach in die Gemeinde einbringen könnte als Dienst?
Ja, es sollte ganz klar über den Hirten gehen, es sollte über den Priester der Gemeinde gehen, dass der auch Empfehlungen macht. Und da würde ich Ihnen zum Beispiel vorschlagen, nur noch so einen Grundkurs für ganzheitliche Seelsorge, zweimal eine Woche, und das dem Gemeindehirten auch sagen und zeigen, weil der ist ja auch unsicher. Der müsste sich ja als Supervisor dann mit Ihnen zuerst zusammensetzen und die Zeit hat er ja auch nicht.
Okay.
Wenn er aber weiß, diese Frau, die ist eingebunden, in einer seelsorglich arbeitenden Gemeinschaft, da bekommen sie auch Impulse, bekommen sie auch Korrektur.
Ja.
Und dann kann der das empfehlen oder der Gemeinde sagen, hier ist jemand, der stellt sich gerne für diesen Dienst bereit. Okay. Das ist auch immer eine Vertrauenssache. Ja.
Mhm. Okay. Und die Daten einfach zu diesen Kurse bekomme ich über den Hörerservice.
Richtig.
Ja, gut. Okay, ich bedanke mich sehr, Herr Nitsche.
Gerne.
Ja, vielen Dank, Frau USC. Ja, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das auch auf die Gemeindeebene auch rüberziehen. Mhm. Denn ja, sagen wir begegnen uns ja als Christen auch in der Pastoralgemeinde. Und so wie ich es jetzt verstanden habe, sollte jeder Mensch ja auch offen sein für den anderen,
ja,
sodass, wenn jemand auf mich zukommt, dass ich dann schon mal die Person annehme und zumindest ein Grundverständnis habe für Problematik.
Genau,
aber noch nicht, da werde ich ja noch nicht seelsorgerlich tätig. Das wäre jetzt erstmal eine Annahmesituation.
Und das wäre schon Gold wert.
Mhm. Und wenn ich dann, und aber oft kommt ja dann schon jemand, der, also ich kenne das, man kommt da ins Gespräch und plötzlich schüttet der einem schon sein Herz aus, wo man dann sagt, hoppla, das geht mir eigentlich schon ein bisschen zu weit. Aber man kann da ja auch nicht sagen, tut mir leid, das ist nichts für mich, ich bin da kein Spezialist. Ja, das muss man dann in dem Fall sagen, da wäre es gut, wenn es so in die Tiefe geht, dann auch mit jemandem richtig ins Gespräch zu kommen. Und natürlich schön, wenn dann in der Gemeinde jemand da ist, an dem man den dann auch weiterleiten kann. Natürlich wird man sie zum Priester schicken, das kann man auch, ist auch eine Möglichkeit. Aber wie Sie sagen, der ist natürlich, der hat ja gar nicht Zeit, wirklich auch viel mit Leuten ins Gespräch zu kommen, auch nicht auf dieser persönlichen Ebene, wie Sie es beschrieben haben. Das wäre es dann gut in der Gemeinde, auch wirklich Leute zu haben, die da dafür zuständig sind oder sich bereit erklären.
Ja, Sie haben da jetzt so eine ganz wunderbare praktische Situation kreiert, Herr Klose. Und da muss ich dann sagen, der Einzelne steht jetzt davor, plötzlich öffnet der andere das Herz, weil er merkt, da ist eine Annahme da, da ist eine Wertschätzung da. Und jetzt bekomme ich Angst, das ist mir eigentlich zu viel. Warum ist es mir zu viel? Ich will ja nichts falsch machen. Und da würde ich mir wünschen, dass viel Christen noch einen Schritt weiter gehen, nicht, dass sie aus einer überdrehten Selbstüberzeugung heraus helfen wollen, wo sie gar nicht das Handwerkzeug dazu haben, sondern da kann man schon einen Kaffee trinken gehen und sagen, du, ich hör dir gerne mal näher zu. Und wenn der jetzt nur ein bisschen so Grundausbildung hätte, dann könnte er jetzt dem, der sein Herz geöffnet hat, viel konkreter Tipps geben. Er sagt, ja, du, schau, bei dieser Problematik, aber da rede doch mal mit einem Pfarrer bei diesem Thema oder rede da mit der Frau so und so aus unserer Kirchengemeinde, die hat auch etwas noch Ausbildung, weiß etwas mehr. Oder ich merke plötzlich, hallo, der Heilige Geist führt mich tatsächlich so, dass ich den eigentlichen Kampf wahrnehme, der in der Seele dieses Menschen ausgefochten wird. Ich merke, ich habe da ein geistliches Gespür und ich kann auch gedanklich unter die Probleme vorstoßen. Und dem Menschen werden da bereits sagenhafte Impulse gegeben, die er bisher einfach noch nicht erlebt hat. Das würde ich mir wünschen. Wir haben viel zu viel Angst und mit Recht sind wir natürlich dann auch kritisch, weil ich sage, es gibt so viele Christen auch, die sind einfach vermessen und tun herumseelsorgen, haben aber keine Ahnung. Das muss ich jetzt kritisch sagen, ja. Mhm. Das war das links vom Pferd fallen. Man kann immer rechts und links vom Pferd fallen. Das meine ich natürlich nicht. Aber das mit einem soliden, ganz kurzen, aber ganzheitlichen Ansatz, man auch ganzheitlich Menschen besser verstehen kann und ihnen dann konkret dienen kann, ohne jetzt speziell schon in Psychoanalyse oder Psychotherapie zu gehen. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Aber Heilungsprozesse werden in anderer Art und Weise bereits angestoßen. Und da verweise ich einfach auf die Heilige Schrift, die diese Wahrheit rüberbringt. Wir haben viel mehr Potenzial in Gott, in seinen Wegen, in seinen ganzheitlichen Konzepten. Da brauchen wir uns gar nicht so auf die Allwissenheit säkularer therapeutische Konzepte zu verlassen.
Wie kann ich als Laie seelsorglich tätig werden, ist unser Thema. Und unsere nächste Hörerin ist die Frau Meixner aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich bin dem Herrn Nitsche sehr, sehr dankbar für seine Formulierungen. Ich kann mich auch kurz fassen, weil ich bin in einer Situation, wo ich von 15, also circa 15 Mobbern und Motivationskillern umgeben bin. Und die sich dann noch beschweren, dass ich mir von ihnen nicht helfen lasse. Und ich kann es nicht begründen, ich finde die Worte nicht richtig, weil dann werde ich wieder kritisiert und dann ziehe ich mich zurück und dann werde ich wieder kritisiert und so weiter. Das ist ein Teufelskreis. Und Sie haben es jetzt so formuliert, dass mir das ungeheure Kraft gegeben hat, das durchzustehen.
Das freut mich, Frau Meisner. Mhm. Und ich bin überzeugt, wenn nur einer da wäre,
ja,
bei dem Sie Liebe und Annahme und echte Wertschätzung,
ja,
erleben würden,
ja,
dann wären Sie, hätten Sie keine Probleme, Ihre,
ja,
Seele da auch zu öffnen.
Ja, ja, ich würde in Anführungszeichen gesund werden, könnte mich konzentrieren und meine Aufgaben, ja, erfüllen. Aber diese ständige Beäugen und beobachten und, also es ist unmöglich.
Und das alles noch im Namen einer richtigen Psychologie, ja? Aber das ist kein biblischer Ansatz.
Also ich habe normale Nachbarn um mich.
Mhm.
Also ich meine es jetzt nicht vom Therapeutisch,
ja,
dass es ein Therapeut,
ja,
macht, weil da bin ich schnell weg bei so jemand.
Mhm.
Aber es sind Nachbarn, die mir, ich bin nicht gesund und die das dann unter Hilfe angebot.
Mhm.
Aber sie wollen mich kontrollieren, kritisieren und ich bin also böse und nehme die Hilfe nicht an.
Mhm.
Das ist natürlich paradox.
Mhm. Mhm.
Deswegen paradox, danke, ja, ich Ihnen.
Gerne, Frau Meisner. Ihnen,
ja,
auch Gottes Segen weiter auf
Ihnen
Ihrem Weg.
Ihnen auch. Vielen Dank. Danke. Wiederhören.
Alles Gute für Sie.
Danke.
Wir haben eine Hörerin aus Baden-Württemberg. Grüß Gott.
Guten Morgen. Ich kann mich da nur anschließen, was schon gesagt wurde. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass jeder, der anderen helfen will und auch für den anderen, erstmal ein kurzes Stoßgebet machen sollte.
Mhm.
Er sollte gucken, dass er selbst und der andere mit Jesus ein lebendiges Verhältnis bekommt, also
richtig,
Richtung Kontemplation, und sich selbst genau kennt.
Mhm.
Und meine Erfahrung ist, es kann jeder nur das geben, was er bekommen hat.
Ja.
Und wenn die Dame, die eben vorher so angegriffen wurde, das ist die Welt, das ist Weltliches, das haben wir in den Gemeinden auch, wie Sie sagten, Herumseelsorgern.
Mhm.
Und ich erlebe es, dass es sehr wenige Priester gibt, die dann überhaupt ein offenes Ohr haben und die selbst aus dieser Situation was machen können, weil sie mehr weltlich als geistig sind.
Mhm.
Und ehe wir da Leute rannehmen und sagen, der kann das besser und der hat die Ausbildung. Ich sehe im Moment in meinem Umfeld, dass Leute, die solche Ausbildungen haben, die gerne was machen möchten, aber immer nur auf dem weltlichen Eck hängen bleiben. Und auf der anderen Seite Esoteriker in Hospizdienste mit reinnehmen, weil sie sich alle öffnen, dann haben sie einen Reiki-Menschen mittendrin und dann kriegen sie einen Zuschuss. Also wir müssen sehr vorsichtig sein, das ist eine schwierige Situation und ich würde der Dame vorher mal raten, zum Illerberg, zum Pater Antoni zu gehen und für sich die Sache zu klären und rauszubeten. Und wir müssen immer den Heiligen Geist dazu nehmen und beten. Denn sonst Leute, die jammern, die wir sagen, jetzt wollen wir denen helfen, die wollen nicht geholfen kriegen und die wollen auch gar nicht die Arbeit an sich und mit Jesus tun. Und
ja,
da sind unsere Grenzen.
Ganz herzlichen, ja, Dank für Ihren Anruf, dass Sie das auch nochmal so eingebracht haben. Wir sind schon in Richtung Ende unserer Sendezeit. Herr Nitsche, können Sie darauf vielleicht nochmal auch jetzt gerade eingehen und vielleicht noch auch abschließend so für Ihre Gedanken nochmal sagen, was Ihnen noch wichtig ist zum Abschluss der Sendung?
Ja, eigentlich der Impuls, den die Hörerin jetzt auch gegeben hat, die Verbindung mit Jesus. Und gerade wenn ich weiß nicht, wie die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer auf so eine Aussage innerlich reagieren. Die Verbindung mit Jesus Christus, mit dem Auferstandenen. Für einen kann das bedrückend sein. Da möchte ich sagen, wir haben einen freudigen Gott, der sagt, ich bin gekommen, um euch auch innerlich Überfluss zu geben. Eine lebendige Verbindung zu Jesus Christus finde ich das A und O. Man darf es nur nicht falsch oder mittelalterlich, ich möchte fast sagen, diagnostizieren, ja, oder benennen. Es ist lebendige Beziehung mit Jesus Christus, das heißt kein Druck, sondern heißt Freiheit. Und dann kommt dieses Selbsterfülltsein, so wie die Zuhörerin jetzt auch gesagt hat, ich weiß leider den Namen nicht mehr, das, was ich jetzt selbst erlebe, das kann ich weitergehen. Und ich denke immer, in einer Sendung haben wir dieses Beispiel schon gehabt, dieses Bild vom Glas, da schütte ich Wasser ein. Wann wird es Überfluss haben? Wenn ich immer selbst daraus trinke, bis der Tank leer ist, mein eigener Tank, oder wenn weiter nachgeschüttet wird. Und die Liebe Gottes wird von unserem Schöpfer dargeboten, frei, er gibt gern. Die Gemeinschaft mit ihm führt zur Erfüllung und dann zum Überfluss. Und wenn ich aus dem Überfluss heraus gebe, dann werden auch Menschen heil, weil da so viel Annahme, und da möchte ich den Begriff noch sagen, und so viel Liebe Gottes auch durch uns, ein Kanal durchfließen kann. Und das ist das eigentliche Wesen von ganzheitlicher Seelsorge, so wie es auch die Arbeitsgemeinschaft Seelsorgliche Berater lehrt. Also auch kein Krampf hier, sondern mehr Sein in Gott Sein als Tun.
Vielen Dank, Herr Nitsche. Danke, dass Sie uns für diese Sendung zur Verfügung gestanden sind.
Gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in der Sendung schon darüber gesprochen, dass diese Informationen, die Sie bekommen können, zum Beispiel über diese Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater, wo man sich da auch um so einen Grundkurs bemühen kann, dass diese Informationen hat der Hörerservice von Radio Horeb für Sie. Das ist folgende Telefonnummer, wenn Sie dort anrufen möchten. 08323 96 75110. Außerhalb von Deutschland 0049 8323 96 75110. Diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Wenn Sie sie noch einmal hören möchten oder auch an andere weitergeben, kann vielleicht auch sinnvoll sein oder hilfreich, dann wenden Sie sich bitte an den CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer 08323 96 75 120. Außerhalb von Deutschland 0049 8323 96 75 120. Sie können die Sendung auch im Internet nachhören unter www.horeb.org, dort unter Podcast die Rubrik Lebenshilfe und dann die Sendung auf dem PC runterladen oder einfach direkt im Internet nachhören. Das ist Serviceangebot von Radio Horeb für Sie, das Sie gerne wahrnehmen können. Dies war die Sendung Wie kann ich als Laie seelsorglich tätig werden? Ich hoffe, dass Ihnen diese Sendung etwas gebracht hat, dass Sie es auch spüren, wenn es für Sie dran ist, vielleicht auch Seelsorge ja weiterzuentwickeln, dass dann diese Sendung für Sie wirklich hilfreich war und wertvoll. Ich bin Bodo Klose und ich darf mich von Ihnen verabschieden.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 96 75 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.